Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Er ist einer der bekanntesten Schweizer, saß insgesamt 28 Jahre im Nationalrat, war UN-Sonderberichterstatter und kämpft seit einem halben Jahrhundert für hungernde Kinder und gegen den Kapitalismus. Schönen guten Tag, Sean Ziegler.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir senden heute nicht live, sondern haben das Gespräch vor ein paar Tagen aufgezeichnet, weil das terminlich anders nicht machbar war. Trotz Ihrer mittlerweile 85 Jahre werden Sie ganz offensichtlich nicht müde, Missstände auf unserem Planeten anzuprangern. Woher holen Sie diese Energie?
Was ich gesehen habe als Sonderberichterstatter und jetzt sehe als Mitglied des Beratungsausschusses Menschenrechtsrats der UNO, was ich sehe in der Mongolei, in den Kanisterstädten von Lima, in den Smoky Mountains von Manila, ist so fürchterlich. Alle 5 Sekunden auf diesem Planeten verhungert ein Kind. Ein Planet, der vor Reichtum quillt. Und der World Food Bericht der Spezialorganisation FAO der UNO sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnten. Wir sind 7,3. Und alle 5 Sekunden verhungert ein Kind auf diesem Planeten. Und dieses fürchterliche Massaker, das in eisiger Normalität vor sich geht, jeden Tag und jede Nacht, das ist das absolute Skandal unserer Zeit. Und ich bin so privilegiert, in einem freien, demokratischen Land aufgewachsen, habe mein UNO-Mandat, schreibe Bücher, habe das freie Wort, ein unglaubliches Privileg. Und wenn ich da nicht kämpfen würde für die, welche in der Anonymität, in der Dunkelheit verhungern, sterben, zugrunde gehen, dann würde ich mich selbst verachten. Ich bin kein besonders mutiger Mensch, gar nichts, sondern ein Mensch, der weiß, dass ein Privileg Verantwortung bringt.
Wie oft sind Sie noch unterwegs, um sich direkt vor Ort einen Eindruck zu verschaffen?
Sehr, sehr häufig. Also vorgestern bin ich aus New York zurückgekommen, das war die Sitzung des Menschenrechtsrates. Vor 3 Wochen war ich in Lesbos.
Das ist auf der griechischen Insel?
Auf der griechischen Insel, sogenannter Hotspot. Das ist ein Konzentrationslager, wo Tausende von Flüchtlingen, Männer, Frauen und Kinder hinter Stacheldraht abgefangen, eingelocht werden, zurückgehalten werden, damit sie nicht auf das europäische Festland kommen. Und diese fürchterliche Anti-Flüchtlingspolitik der EU, die ein Verbrechen gegen Menschlichkeit ist, ist eine Abschreckungspolitik. Die EU versucht, indem sie in diesen Konzentrationslagern die Menschen hinter Stacheldraht zurückhält, die Flüchtlingsströme zu mindern und die Leute vom Weggehen aus ihrem Heimatland abzuhalten. Aber wenn man bombardiert wird, wie in Syrien, dann geht man weg, um zu überleben. Und diese Abschreckungspolitik ist ein Verbrechen in Menschlichkeit, ein Völkerrechtsverbrechen und gleichzeitig politisch sinnlos.
Sie haben nach diesem Besuch in Lesbos gefordert, diese Situation sofort zu beenden und haben die Wählerinnen und Wähler, das war noch vor der Europawahl, aufgefordert, den Verantwortlichen bei der Wahl einen Denkzettel zu verpassen. Wie frustrierend ist die Erkenntnis, wenn trotzdem hinterher alles beim Alten bleibt?
Das ist effektiv frustrierend. Ich finde, die gegenwärtige kannibalische Weltordnung überhaupt, die der Kapitalismus geschaffen hat, ist einerseits mörderisch. Sie tötet alle 5 Sekunden ein Kind, das am Hunger stirbt, das habe ich Ihnen gesagt. Und gleichzeitig absurd, weil sie unnütz mörderisch ist. Das ist frustrierend. Aber es geht ja nicht um den Kleinbürger aus Genf, um seine psychologische Verfassung. Es geht um effizient. Wir sind da für die Menschen, die keine Stimme haben, zu kämpfen. An dem muss ich mich orientieren und nicht an meiner eigenen psychologischen Betroffenheit, die ziemlich stark ist.
Wenn Ihre Enkelin Sora Sie fragt, Opa, was ist so schlimm am Kapitalismus? Was genau antworten Sie ihr? So, dass das Kind das auch verstehen kann.
Also sie darf nicht Opa sagen, das will ich nicht. Sie sagt Jean.
Und warum wollen Sie Opa nicht haben?
Das evakuiert einen in einer Alterskategorie jenseits der annehmbaren Zeit. Nein, sie sagt Jean, glücklicherweise. Ich habe 5 Enkelkinder, Sora ist eine davon. Und das ganze Buch, was ist so schlimm am Kapitalismus, ist aufgebaut als Dialog. Aus 2 Gründen. Erstens, die Kinder im Adoleszenzalter, 14, 15 Jahre, die stellen die richtigen Fragen. Und dazu noch sind sie absolut unbarmherzig, wenn die Antwort nicht klar ist und einsehbar ist, dann nehmen Sie sie nicht an. Und deshalb ist das Buch ein Dialog mit meiner Enkelin und ich versuche ihr zu erklären, woher kommt der Kapitalismus, wie ist der historisch entstanden, was sind seine unglaublichen Vorteile, diese unglaubliche Vitalität, Kreativität, die wissenschaftlichen, technologischen, elektronischen Fortschritte, die der Kapitalismus befördert. befürchtet einerseits, aber andererseits die kannibalische Weltordnung, die dieses kapitalistische Produktionssystem dem Planeten aufzwingt. Wir leben unter der Weltdiktatur der Oligarchien, des globalisierten Finanzkapitals. 500 Konzerne, die größten Konzerne der Welt nach Weltbank, beherrschen 52,8% des Weltbruttosozialprodukts, das heißt mehr als die Hälfte aller in einem Jahr produzierten Reichtümer. Die haben eine Macht, wie es ein König, ein Kaiser, ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten, funktionieren ausschließlich nach einer Strategie, Profitmaximalisierung in möglichst kürzester Zeit zu jedem menschlichen Preis und entschwinden jeglicher staatlicher, sozial, parlamentarischer, gesellschaftlicher Kontrolle. Und dieser Kapitalismus zerstört den Planeten, das haben jetzt die jungen Menschen gemerkt, den Planeten, die Menschheit, und muss zerstört werden, bevor er uns zerstört. Und wie das geht, sage ich in meinem Buch.
Sie haben gerade gesagt, Kinder stellen einfache Fragen, Kinder suchen aber auch nach Antworten, möglichst nach einfachen Antworten. Was haben Sie Ihrer Enkelin oder sagen Sie Ihren 5 Enkeln auf die Frage, wie sieht die Lösung aus für das Problem?
Jetzt gehen ja Hunderttausende junger Menschen, Kinder, Schüler, Gymnasiastinnen, Lehrlinge, Lehrlinge auf die Straße jeden Freitag in Westeuropa, auch in Deutschland, sehr, sehr eindrücklich. Es werden immer mehr. Am 15. März dieses Jahr hat es angefangen, Friday for Future, also Freitag für die
Zukunft.
Für die Zukunft, für die Zukunft, ganz einfach, Friday for the Zukunft. Und diese Jugendlichen, die folgen keiner Parteilinie, kein Parteiprogramm, nur dem kategorischen Imperativ, den sie in sich tragen, ich bin der andere ist ich, und verlangen von den Staaten, dass sie endlich etwas tun, um die Klimaerwärmung, also die Zerstörung, die fortschreitende Zerstörung des Planeten, zu stoppen. Und die Sachlage, ich rede jetzt vom Wissenschaftsrat der UNO, ist ganz klar, das Maximum, was dieser Planet tragen kann, ist eine Klimaerwärmung um 1,5% bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und wenn es mehr ist, dann ist die Katastrophe da. Steigen die Meere, verdorren die Landwirtschaftsgebiete, verwüsten die Orkane die Welt. Und jetzt sind wir auf dem Weg für eine Klimaerwärmung von 6% bis Jahrhundertende. Und diese absolute Katastrophe, die die Existenz der Menschheit infrage stellt, die muss jetzt mit radikalen Maßnahmen gestoppt werden. Und das wollen die Jungen.
Jetzt sind die Proteste, über die wir eben gerade schon gesprochen haben, Fridays for Future, seit mehreren Wochen und Monaten immer freitags, mittlerweile überall in Europa, auf der Welt. Proteste erstmal aber grundsätzlich nicht gegen den Kapitalismus, sondern erstmal gegen das Nicht-Einhalten von Klimaabkommen.
Ja, da haben Sie absolut recht. Das Pariser Abkommen wurde unterschrieben von 190 Staaten. Und die Jungen verlangen vom Staat, dass endlich diese Klimaabkommen, die Plafonds, die da gemacht werden. Darf ich ein Beispiel nehmen? Das Kapitel 5 des Pariser Abkommens heißt Beyond Petroleum, heißt jenseits des Erdöls. Weil die fossile Energie, Erdöl und Gas, die sind heute für 80% der Klimaerwärmung, dem CO2-Ausstoß in die Atmosphäre, verantwortlich. Und da die Staaten richten sich an die Erdölgesellschaft, die 5 gigantischen Erdölgesellschaften, die dieses Geschäft beherrschen, und haben denen aufgetragen, gesagt, bis 2030 müsst ihr um die Hälfte eurer Produktion herunterfahren, um die Hälfte. Und vom zweiten Auflage, vom Reingewinn, der ja gigantisch ist bei den Erdölgesellschaften, müsst ihr 45% abgeben an Investitionen in die Alternativenergien, Solarenergie, Helioenergie, Wasserenergie und so weiter. Jetzt sind wir 3,5 Jahre nach Paris, nach dem Abkommen. Und was ist geschehen? Die 5 größten Erdölgesellschaften der Welt haben im Jahresdurchschnitt die Produktion nicht gesenkt, sondern um 18% erhöht. Und was sie an die Entwicklung von Alternativenergien abgegeben haben, ist nicht 45% des Reineinkommens, sondern 5%. Also die Erdölindustrie, diese gigantischen Konzerne, tun genau, was sie wollen und sagen den Staaten, euer Abkommen interessiert uns nicht, und machen weiter in der absolut zerstörerischen Politik für unser Klima, für die Biodiversität, für den CO2-Ausstoß. Und da sind die Jungen, die haben ein ganz unschlagbares Argument, sagen, wir sind jung und wir müssen auf diesem Planeten leben. Und wenn ihr den kaputt macht, dann ist auch unser Leben dahin. Und deshalb sind diese Friday-Demonstrations so wichtig, weil sie vom Identitätsbewusstsein ausgehen. Immanuel Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Ich bin der andere ist mich. Und wenn ihr die Kapitalisten-Oligarchien so weiter wirtschaften lässt, mit Profitmaximalisierung, riesige Vermögenakkumulation. Letztes Jahr haben die 36 reichsten Milliardäre der Welt so viel Vermögen besessen wie 4,7 Milliarden Menschen auf dieser Welt, also die Hälfte, die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. Und die Jungen sagen, diese kannibalische Weltordnung, wo 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser haben, wo alle 4 Minuten jemand das Augenlicht verliert wegen Vitamin-A-Mangel, wo Epidemien, die längst über uns sind von der Medizin, Hunderte von Millionen Menschen dahinraffen in der dritten Welt, diese kannibalische Weltordnung wollen wir nicht mehr.
Wissen Sie, wie viele Prozesse Sie in den letzten 50 Jahren am Hals hatten?
Das weiß ich leider. Das vergisst man nicht. Ich war als Professor in Genf, gleichzeitig im eidgenössischen Parlament, das heißt der Nationalrat, hat nichts genützt und habe dort in der Außenpolitischen Kommission das Funktionieren des schweizerischen Bankenbanditismus aus nächster Nähe gesehen, also das Fluchtgeld der Diktatoren aus der dritten Welt, das Blutgeld. Da sterben dann die Kinder am Hunger im Kongo, wenn die verschiedenen Diktatoren ihr Geld auf den Privatkonten in Zürich haben und die Geldsäcke von Zürich diese Plünderung organisieren, das Verbrechensgeld, das Steuerhinterziehungsgeld aus Deutschland, Frankreich und so weiter. Der Schweizer Bankenmann, da habe ich das Buch geschrieben, die Schweiz wäscht weißer. Da wurde meine Immunität, parlamentarische Immunität aufgehoben. Und dann kam die Prozesslawine, da hatte ich 9 Prozesse, Großbanken, Geschäftsanwälte und so weiter, die habe ich alle verloren. 6,6 Millionen Schweizer Franken Schadenersatz. Ich habe heute nichts. Die Konten sind gesperrt für die Buchtantiemen zum Beispiel. Wenn ich eine portugiesische Putzfrau gewesen wäre, wäre ich schon längst weg vom Fenster. Aber jetzt lebe ich, kann weiterschreiben, weiterkämpfen. Der Gerichtssaal ist auch ein Ort der Transparenz. Die Banken müssen kommen und eine Antwort geben und so weiter und so weiter. Diese Prozesse sind eine Katastrophe für mich. Ich würde sie gewinnen jetzt in der Revision, weil die Betrügerei in den Banken in Amerika und Europa öffentlich sind heute.
Ich wollte gerade was dazu sagen, einfach nur, um mal 2 Beispiele zu nennen. Die Gerichte haben Ihnen teilweise gewaltige Geldstrafen wegen Rufschädigung aufgepumpt, zum Beispiel 320.000 Schweizer Franken, weil Sie einen Wirtschaftsanwalt als Geier bezeichnet haben. 180.000 waren es, nachdem sie den früheren Präsidenten von Mali einen Kleptokraten genannt hatten. Beide wurden dann irgendwann mal als Betrüger enttarnt und verurteilt. Bekamen Sie dann auch Ihr Geld für diese beiden Prozesse
eben
wieder
nicht
zurück?
In einem jedem Rechtsstaat ist das leider so. Also ist einfach so, auch in Deutschland. Man muss in die Revision gehen. Was man jetzt weiß über die Betrüger, über den Banditismus der Geldsäcke von Zürich, was man weiß über die Bankenoligarchie, das würde mir wahrscheinlich einen Sieg vor Gericht jetzt einbringen.
Und warum gehen Sie nicht in Revision?
Weil das kostet eine Menge Geld und das habe ich nicht. Ich habe überhaupt gar kein Geld mehr nach diesen 9 Prozessen. Es sind nicht die Buße, es sind die Schadenersatzforderungen, Kreditschädigung und so weiter. Die machen einem kaputt. Das ist nicht die strafrechtliche Verurteilung. Die ist auch schon schlimm. Aber ich müsste Geld haben, um Anwälte zu bezahlen, Gerichtskosten zu bezahlen, um diese Prozesse zu führen. Das habe ich erstens nicht. Und zweitens will ich meine Energie einsetzen für den Kampf gegen den Hunger und nicht um meine angeschlagene sogenannte Ehre wiederherzustellen und Wiedergutmachung zu erhalten.
Sie haben gesagt, Sie können leben, aber wenn man mehrere Millionen Miese auf dem Konto hat, dann hat das doch zwangsweise Auswirkungen auch auf den Privatmann Jean Ziegler. Ist Ihnen zum Beispiel das Haus weggepfändet worden?
Das Haus habe ich überschreiben können, bevor es zu spät war, auf meinen Sohn. Ich lebe in der Untermiete bei meiner Frau. Und dann habe ich kein Auto mehr, das mir gehört, gepfändet ist natürlich. Und so weiter. Aber von dem will ich gar nicht reden. Was ganz schlimm war, das waren die Bedrohungen. Also die Morddrohungen und auch die 2 Anschläge, die gemacht worden sind auf der Autobahn gegen mein Auto und so weiter. Das war ziemlich nervenaufreibend. Aber ich will nicht als Märtyr dastehen. Ich bin ein unglaublich privilegierter Mensch, aber ein UNO-Mandat, das mir die neue Immunität gibt, dieses Buch, was ist so schlimm am Kapitalismus, hätte ich gar nicht schreiben können, wenn ich nicht jetzt die UNO-Immunität hätte und ich kann dieses Buch schreiben, verteidigen, Ihnen antworten.
Der bekannte Spruch heißt, Geld regiert die Welt, aber Herr Ziegler, ist es nicht eigentlich die Gier, die alles beherrscht?
Es stimmt weitgehend, der Kapitalismus ist unglaublich kreativ, hat aber zu einer Monopolisierung des Reichtums geführt und zu einer total kannibalischen Weltordnung, von denen wir schon geredet haben. Jetzt fragen Sie, ist nicht die Gier die Triebfeder? Natürlich, die Konzerne haben als einzigen Motor die Profitmaximalisierung in möglichst kürzester Zeit zu jedem Menschenpreis.
Aber die Gier ist vornehmlich keine kapitalistische, sondern eine urmenschliche Eigenschaft. Ja. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Ja. Aber Sie haben das genauso in Anteilen in sich wie ich auch.
Natürlich ist die Gefahr da. Natürlich, die Gier ist nicht mit dem Kapitalismus in die Welt gekommen. Aber es geht um Zivilisation, denn ich glaube an die Menschwerdung des Menschen. Ich glaube, dass das Leben einen Sinn hat, dass die Geschichte einen Sinn hat, dass auch ich nicht und Sie auch nicht, ich nicht durch Zufall auf dieser Welt bin, leider nur für kurze Zeit. Aber unser Leben hat einen Sinn und der Sinn besteht darin, dass wir die Gier, die Instinkte, die Unterdrückung, die Profitmaximalisierung aus der Welt schaffen durch rechtsstaatliche Normen, kollektiv abgestützt durch demokratische Entscheidungen. Und das können wir. Es geht um den Kampf der Zivilisation. Und wir können jetzt nicht, das wollen auch die Jungen nicht, passiv zuschauen, wie dieses kapitalistische System die Menschen und den Planeten zerstört.
Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn die eine Handvoll Milliardäre, die Sie jetzt schon mehrfach erwähnt haben, nicht mehr wäre, stünde die nächste schon hinten dran. Wie wollen Sie denn den Lauf der Dinge verändern, solange es Menschen gibt, die auf der einen Seite zufrieden sind mit dem, was sie haben, und auf der anderen Seite solche, die den Hals nicht voll kriegen können?
Die, welche in extremer Armut leben, das sind 3/4 der Menschheit. Der Papst, das ist ja unglaublich, dieser Jesuit, dieser Papst Franziskus in Rom, der hat ein Buch geschrieben mit Torricelli, mit dem Dialogbuch mit dem italienischen Journalisten, der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Und da sagt der Papst, es gibt jetzt eine, der Papst sagt das, es gibt eine neue Kategorie von Menschen, die sind nicht nur ausgebeutet und unterdrückt, sondern die sind Abfall. Die sind aus dem kapitalistischen System evakuiert, die gibt es auch nicht mehr als Unterdrückte. Die werden nie eine Arbeit haben, nie ein Familienleben haben, nie Zugang zur Medizin haben und so weiter. Abfall. Und das sind etwa 1 Milliarde Menschen. Abfall. Und für die müssen wir kämpfen. Die haben keine Stimme, wir haben eine. Deutschland ist ein freies Land, die Schweiz ist ein freies Land. Wir haben Zugang zu den Medien, zu UNO. Und unsere Verpflichtung, ich hasse Moral, ist keine moralische Aussage, ist gesunder Menschenverstand. Die wenigen Menschen, die in der Demokratie leben, die Freiheit und Redefreiheit und analytische Freiheit haben, die müssen zur Stimme werden, jener, die in der Nacht niedergemacht, dahingemacht, liquidiert werden. Dass dieser Kampf geführt werden muss von denen, die so unglaublich privilegiert sind wie Sie und ich, wie wenn wir in Honduras oder in Peking reden würden, wäre das ganz anders. Aber in Deutschland, in Genf, also in Stuttgart, da ist Freiheit und da ist Verpflichtung, die Stimme der Menschen ohne Stimme zu sein, effizient.
Jean Ziegler, der mit seiner Kritik am Kapitalismus auch vor seinen Landsleuten nicht Halt macht. Die eidgenössischen Banken zum Beispiel hat er schon vor Jahrzehnten als Finanzdrehscheibe des internationalen Verbrechens gegeißelt. Wie leben Sie in Ihrer Heimat mit dem Ruf, ein Nestbeschmutzer zu sein?
Also das Wort Nestbeschmutzer finde ich nicht gut. Also ich ist deine Kritik an Ihnen.
Ist auch nicht von mir.
Nein, ist auch nicht von Ihnen. Ist auch nicht von Ihnen. Ich sage, erstens ist die Schweiz kein Nest. Die Eidgenossenschaft ist eine uralte Demokratie, 750 Jahre alte Demokratie in verschiedenen Formen. Es ist ein wunderbares Land, 4 Völker und 4 Kulturen, die sich zwar nicht verstehen. Ein Zürcher hat keine Ahnung, was ein Fischer auf dem Lago Maggiore, wie der aussieht, wie der denkt, keine Ahnung. Ein Intellektueller aus Genf hat keine Ahnung, wo das Appenzell liegt oder das Dockenburg oder der Thurgau, liegt überhaupt nichts. Aber es gibt diese 4 Völker, diese 4 total lebendigen, authentischen Kulturen, das Romansch, das Italienische, das Französische und das Alemannische. Aber die Bankenoligarchie beherrscht dieses Land jetzt und arroganterweise gibt Empfehlungen und Kritik an ganz Europa heraus. Und diese Herrschaftsschicht ist eine der schlimmsten, die es gibt in Europa. Die Schweiz ist pro Kopf das 2. reichste Land der Welt, hat überhaupt keinen Rohstoff, ein wenig Wasser, das vom Himmel fällt, also von den Bergen fällt und Elektrizität gibt, aber sonst nichts. Rohstoff ist das Geld, das fremde Geld, woher es auch immer kommt. Diktaturengeld, Steuerhinterziehungsgeld, Mafiageld, und das macht den unglaublichen Reichtum der Bankenoligarchie aus.
Und das halten Sie Ihren Landsleuten wie ein Spiegel vors Gesicht, deshalb nicht Nestbeschmutzer, okay, wie Sie es auch nennen wollen, aber Sie kritisieren Ihre Landsleute dafür. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, wie lebt sich's mit diesem Ruf, den Sie haben? Werden Sie auf der Straße manchmal direkt darauf angesprochen, vielleicht auch richtig angezählt?
Erstens, das habe ich ja schon gesagt, wurde meine parlamentarische Immunität aufgehoben und auf Geheiß der Neuen Zürcher Zeitung kam die Prozesslawine, dann wurde ich finanziell komplett ruiniert und dann waren die Bedrohung, die Beschimpfungen ständig, die hat meine Familie vor allem zugesetzt, mir nicht, ich weiß ja, warum ich kämpfe, aber die Morddrohungen und die Anschläge, die zwei versuchten Anschläge.
Was genau ist da passiert?
Da ist mein Auto sabotiert worden auf der Autostraße Lyon-Genf. Einmal und einmal Bresse-Genf, ja, auf einer anderen Autostraße.
Und sabotiert heißt, was wurde
sabotiert
gemacht?
Sabotiert heißt, in der Achse wurde ein Motorenteil herausgenommen und der hat sich dann festgesetzt in einem Rad und dann ist das Rad explodiert. Aber glücklicherweise fuhr ich erst an nach einer Tankstelle und war nicht in voller Fahrt. Die Polizei hat dann eine Stahlplatte montiert unter dem Auto, damit man nicht mehr an den Motor herankommt. Dann wurde das Auto zu schwer, ist der Motor praktisch ausgebrannt und so weiter und so weiter. Also diese zwei Mordanschläge, das waren Mordanschläge. Und dann die Drohungen, die haben mir natürlich zugesetzt, aber vor allem meine Frau, die beim zweiten Anschlag auch im Auto gesessen ist.
Und bei beiden Malen ist Ihnen nichts passiert?
Ist nichts passiert, außer dem nervösen Schock natürlich. Ja.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt 5,5 Jahre her. Also gut, aber da will ich gar nicht darüber reden, weil was anderen Menschen zustößt, Gewerkschaften in Chile, in China, was die Menschen, die für Gerechtigkeit kämpfen, was denen zustößt, was Frauen zustößt, Umweltschützer zustößt in Honduras, die werden entschossen in Brasilien und so weiter für die Landreform kämpfen. Was denen zustößt, das ist 10.000-mal schlimmer, als was ich erlebe als Radikalkritiker des schweizerischen Bankenbanditismus.
Auch Sie wollen irgendwann mal Privatmensch sein und den Kopf frei bekommen. Wie schaffen Sie das?
Nein, ich lebe, jeder Tag ist ein Wunder.
Ja, aber Sie haben gesagt, nein, doch, Sie wollen doch auch mal abschalten und nicht nur...
Was heißt abschalten? Ein Intellektueller würde, das heißt, er würde aufhören zu denken. Das gibt es ja nicht.
Ja, aber beim Skifahren müssen Sie aufhören zu denken.
Das ist etwas ganz anderes. Also Skifahren ist etwas Wunderbares. Seit ich 3 bin, ich habe keinen eigenen Verdienst, seit ich 3 bin, stehe ich auf Skien. Zuerst im Berner Oberland und jetzt, wenn ich am Morgen aufstehe in Russen, ist vis-à-vis der Mont Blanc, stellen Sie sich das vor, der höchste Berg Europas. Wunderbar, der ewige Schnee glitzert in der Sonne. Jeder Tag ist ein Wunder und ich lebe, sagen wir, mit dem Zug 3/4 Stunde von den Skipisten, also Grand Bornand und so weiter und so weiter, in den savoyischen Alpen. Und beim Skifahren, was so schön ist, also als Skifahren ist einfach schön, was so gut ist, wenn man an etwas anderes denkt, wenn man eine Piste runterfährt, an etwas anderes denkt, als an die Ski, an die Piste, dann ist man am Boden.
Also selbst der Intellektuelle ist dann gezwungen, nicht mehr...
Nichts zu denken, mehr als an die Piste, an den Schnee und das Schneeloch eventuell und die Kurve und so weiter. Und wenn man etwas anderes denkt, das ist das Schöne beim Skifahren, paff, dann wird man sanktioniert mit einem Sturz. Und weil ich doch immer, ich fahre langsamer jetzt, weil ich älter geworden bin, aber ich fahre immer noch ziemlich schnell und Stürze sind also nicht willkommen, würde ich sagen.
Ja. Auch bei Jüngeren nicht.
Auch bei Jüngeren nicht.
Und Ihre Gelenke machen das alles noch mit?
Ja, warum eigentlich nicht?
Ja, weil man mit 85...
Geben denen keine falschen Ideen, die sollen noch mal lange mitmachen.
Ja, aber es gibt andere 85-Jährige, die können das eben nicht mehr. Und ich glaube, nicht wenige.
Es ist auch nicht mein Verdienst. Ich glaube, wenn man so privilegiert lebt, wie ich immer zu essen gehabt habe, die Gehirnzellen haben sich entwickelt, lebe in einem freien Land. Das ist ein reines Wunder, das verdiene ich nicht. Sie verdienen ja auch ihr Leben nicht. Als deutscher Intellektueller, was uns von den Opfern trennt, die ich als Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung gesehen habe, denen auch mein Buch, was ist so schlimm am Kapitalismus, gewidmet ist, also das muss eine Waffe sein, damit die kannibalische Weltordnung gestürzt wird, was uns von den Opfern trennt, das ist ja nur der Zufall der Geburt. Wenn Sie ein Zuckerrohrabschneider in Pernambuco in Nordostbrasilien wären, dann hätten Sie Würmer im Magen, dann hätten Sie eine Lebenserwartung von 47 Jahren, genau die Hälfte, die Sie jetzt als Deutscher haben. Und jeder nächste Tag wäre ein Tag der Angst, weil sie nicht wissen können, ob sie die Kinder noch ernähren können am nächsten Tag.
Ich hatte die leise Hoffnung, dass wir kurz mal abschweifen von der Arbeit.
Entschuldigung.
Macht nichts.
Entschuldigung.
Und gehen zu den Entspannungsmomenten. Ja. Wir waren beim Skifahren. Ich nehme an, Sie machen sowas nicht im Sommer bei diesen Temperaturen auf dem Gletscher, sondern nur im Winter?
Es kommt hin und wieder vor, also wenn ich Zeit habe, Ende Juli mache ich das in Zermatt.
Und das als Globalisierungskritiker? Wie passt das? Als Globalisierungskritiker im Sommerskifahren, wie passt das zusammen?
Ja, das ist die Leidenschaft, das ist eine Todsünde, die habe ich in mir. Wenn ich nicht Skifahren kann, bin ich nicht glücklich. Und nur glückliche Revolutionäre sind gute Revolutionäre, hat Bertolt Brecht gesagt.
Und gute Revolutionäre müssen auch einen guten Rotwein trinken, richtig?
Den habe ich gern, das stimmt. Das habe ich gern. Ich lebe ja in der Weingegend, der Gamme, den kennen Sie gar nicht, den verachten Sie wahrscheinlich. Weil sie nur Bordeaux und...
Nein, überhaupt.
Also ich rede der Genfer Gamme, der Rotwein aus den Weinbergen am Rhoneufer in Genf. Der ist zu empfehlen, muss ich sagen. Der ist wirklich sehr gut und den trinke ich jeden Tag. Und mir ist wohl dabei, ja.
Jean Ziegler ist nicht nur Soziologe, sondern auch Politiker, saß viele Jahre im Schweizer Nationalrat und zwar immer für die Sozialdemokratische Partei. Sind Sie nach wie vor Mitglied?
Also, aus Nostalgie bin ich Mitglied. Ich war lange, lange Zeit Abgeordneter in Bern, also gewählt von der Republik Genf im eidgenössischen Parlament, in der Außenpolitischen Kommission, hat nichts genützt, aber ich habe viel gelernt, Transparenz und so weiter, und bin dann auch Mitglied gewesen des Exekutivausschusses der Sozialistischen Internationale. Der wurde präsidiert während 16 Jahren vom ganz großartigen Willy Brandt. Der hat mich wirklich... Jean-Paul Sartre, Che Guevara, Willy Brandt, die haben mich geprägt, Willy Brandt hat immer gesagt, seid geduldig, die Wasserlinie wird steigen, von Abstimmung zu Abstimmung, wenn die Menschen merken, immer mehr merken, dass die soziale Gerechtigkeit durch Wahlen kommt, die soziale Demokratie, die politische Demokratie ergänzen, potenzialisieren wird. Das ist ein Irrtum, das habe ich geglaubt, das stimmt nicht. Heute ist die einzige Hoffnung, der Bruch mit dem Kapitalismus, nicht die Erkämpfung der Staatsmacht durch Wahlen, wo ja die Staatsmacht gar nicht mehr existiert, weil sie überdeterminiert ist von den Konzernen, von den kapitalistischen Oligarchien. Aber, muss ich sagen, Nostalgie, Bebel, den hat es gegeben, Zürich begraben, 1913 gestorben, den Willy Brandt hat es gegeben, leider auch verstorben, 1991. Aus Nostalgie zahle ich meinen Beitrag, bin ich doch Mitglied der Sozialisten Internationale.
Was würde Willy Brandt, würde er noch leben, zum Zustand seiner Partei sagen heute?
Ich glaube an die Auferstehung, persönlich. Ich glaube, Willy Brandt lebt, das ist ganz sicher. Der Körper stirbt, das Bewusstsein stirbt nicht. Das ist irgendwie, ich glaube, an den Auferstehungspunkt, wie das geschehen wird, weiß ich nicht. Also Willy Brandt lebt sicher und sieht dazu, was auf dieser Welt passiert.
Das wird ihn nicht freuen.
Und er ist entsetzt über was da passiert. Dieses ständige Klassenverrat, diese ständige Kollaboration mit den Herrschaftsschichten, das hat ja die Sozialdemokratie total ruiniert in ganz Europa, nicht nur die SPD, seine Ruinenlandschaft. Die Partei von Bebel, stellen Sie sich vor, die Partei, die Widerstand geleistet hat gegen Schumacher, Widerstand geleistet hat gegen die Nazi-Herrschaft. Die SPD, die den Wohlfahrtsstaat begründet hat in Europa, soziale Gerechtigkeit begründet hat in der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, nämlich in Deutschland auf demokratische Weise. Diese SPD ist eine totale Ruinlandschaft wegen dieser Klassenkollaboration, wegen diesem Opportunismus, wegen Hartz und so weiter und so weiter. Und dieser Entfremdung, die sich dem neoliberalen Wahnidee unterworfen haben. Glaube daran, dass Marktkräfte Naturgesetzen gehorchen und so weiter.
Wann und wie, glauben Sie, kommen die Sozialdemokraten aus diesem Loch wieder raus?
Die kommen nie wieder raus. Das ist auch nicht interessant. Ich meine, ich glaube, Parteien, das ist vorbei. Die Wiederbelebung des Nationalstaates, das kann es nicht geben. Da hat der Jürgen Habermas, glaube ich, Unrecht. Das neue historische Subjekt, das sind die sozialen Bewegungen. Das ist die planetarische Zivilgesellschaft. Diese Milliarde von sozialen Bewegungen, ATTAC, Frauenbewegung, Via Campesina, Amnesty, Greenpeace und so weiter, die an ganz verschiedenen Fronten gegen das kapitalistische Unterdrückungssystem kämpfen, das ist das neue historische Subjekt. Karl Marx hat gesagt, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst. Die Jugendbewegung, die Gelbwesten, das sind Zeichen der steigenden Kraft, der steigenden, hoffnungsvollen Kraft dieser Bruderschaft nach der neuen planetarischen Zivilgesellschaft.
Und das waren die Schlussgedanken von Jean Ziegler. Alles Gute und vielen Dank fürs Kommen. Das war SWR1 Leute mit Sean Ziegler und Michel Ries.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Eins gehört. SWR.